Mikro ist der Name, ist eine kleine Kraft. Kraft, Kraft,
Kraft. Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn der Sendung hörst du einen Text vom Wunder des Dialogs. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie mich damals im Alter von 6 Jahren der Dialog zwischen meiner Oma und ihrer Schwester begeisterte. Ich fand das sehr interessant und wollte genau wissen, wie das mit dem Dialog grundsätzlich funktioniert, wie das halt geht. Ich saß im Wohnzimmer und habe irgendwas gespielt und ich hörte zu, wie sich die beiden dort unterhielten. Mal sagte die eine etwas, dann sagte die andere etwas. Aber woher wussten die, wann wer dran ist und wie brachten die beiden es fertig, ein Gespräch aufrechtzuerhalten? Ich habe zumindest sehr aufmerksam zugehört und wollte verstehen, was die beiden da miteinander teilen. Ich habe inhaltlich nichts verstanden, denn meine Oma redete in einer Sprache, die ich erst einige Jahre später gelernt habe. Aber ich war damals so frei und habe meine Oma gebeten, doch bitte schön in meiner Sprache zu reden, damit ich die beiden auch verstehen kann. Ich bin also schon seit meiner Kindheit dialogbegeistert. Mittlerweile habe ich verstanden, dass es noch lange nicht genügt, die gleiche Sprache zu sprechen, damit man sich auch verstehen kann. Ein Dialog geht noch viel weiter und verlangt einem auch etwas ab. Ich gebrauche immer wieder folgendes Bild, um zu verdeutlichen, was für mich Dialog bedeutet. 2 Menschen, 2 Stühle, 1 Tisch, leckere Heißgetränke und einfach auch Zeit. Man trifft sich einfach. Am besten persönlich. Das kann auch in der Natur sein, man braucht aber Zeit dafür. Vielmehr nimmt man sich die Zeit und lässt die Begegnung zu. 2 Menschen, 2 Stühle, 1 Tisch, leckere Heißgetränke und einfach auch Zeit. Ich wünsche dir segensreiche Impressionen beim heutigen Programm. Mein Name ist Alex Schmidt. Du hörst Mikros Dynamis auf DWG Radio. Menschen müssen miteinander reden. Vom Wunder des Dialogs. Von Royal Hove. Geredet wird wahrlich genug. Nie hat es so viele Diskussionen, Gesprächskreise, Akademien, Begegnungen und Aussprachen gegeben. Aber trotz all dieser Möglichkeiten wachsen die Spannungen zwischen Ost und West, Bürger und Staat, Jung und Alt, Studenten und Gesellschaft, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Demonstrationen und Streiks sind ein Symptom dafür, dass die Menschen unserer Zeit das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden. Wenn Dr. Hove vom Dialog spricht, so versteht er das Wort in einem umfassenden Sinne als den Vorgang, durch den ein Mensch des anderen gewahr und für ihn erreichbar wird. Er legt einleuchtend dar, wie viel Krampf und Verarmung des Lebens darauf zurückzuführen sind, dass unser Reden und Verhalten monologisch ist. Aus einer langen Erfahrung als Seelsorger und Lehrer weiß er, dass viele Faktoren ein echtes Gespräch, das heißt eine wirkliche Begegnung von Mensch zu Mensch und Gruppe zu Gruppe, hindern können. Er hilft uns, diese Hindernisse zu erkennen und mit ihnen zu rechnen. Mit Beispielen einer Vielfalt von menschlichen Beziehungen, Mann zu Frau, Eltern zu Kindern, Lehrer und Schüler, Pfarrer und Laie, Gemeinde und Welt, zeigt er Wege zu einem dialogischen und damit schöpferischen Leben. Er tut das in einer einfachen Sprache, die auch dem psychologisch ungeschulten Leser das Verständnis des gedanklich reichen Buches ermöglicht. Jeder ist des anderen Feind. Das gilt sogar für Menschen, die einander in Liebe zugetan sind. Nur der Dialog kann uns aus dieser latenten Feindschaft erlösen. Der Dialog ist für die Nächstenliebe so wichtig wie das Blut für den Körper. Wenn der Blutstrom zu kreisen aufhört, stirbt der Organismus. Wenn der Dialog abbricht, stirbt die Liebe und Hass und Empfindlichkeit treten an ihre Stelle. Aber der Dialog kann eine erstorbene Beziehung wiederherstellen. Ein echtes Gespräch kann dieses Wunder vollbringen. Es kann eine menschliche Beziehung ins Leben rufen und eine, die bereits erstorben war, wieder zum Leben erwecken. Dies gilt mit nur einer Einschränkung. Der Dialog muss wechselseitig und beharrlich sein und von beiden Seiten getragen werden. Es kann sein, dass der eine Partner spricht, der andere jedoch ausweicht oder das Gesagte nicht beachtet. In diesem Fall wird das Gespräch keine Früchte tragen. Es ist ein gewisses Wagnis, in einen Dialog einzutreten, aber wenn 2 Menschen dieses Risiko auf sich nehmen, indem sie ihre Furcht davor bejahen, wird die wunderwirkende Kraft des Dialogs freigesetzt. Was wir hier vom Dialog behaupten, mag manchen Leser überraschen. Meist wird das Wort Dialog zu ausschließlich mit den Rollen in einem Schauspiel gleichgesetzt. Wir dagegen verstehen unter Dialog ein ernsthaftes Ansprechen und Antworten, bei dem jeder dem anderen mit seinem Sein und der von ihm erkannten Wahrheit gegenübertritt. Ein solches Gespräch ist nicht leicht zu führen und das erklärt, warum es so selten zustande kommt. Da es so selten ist, fehlt sein heilsamer Einfluss so oft in unserem Umgang miteinander. Wenn man sagt, dass Kommunikation wichtig für das menschliche Leben sei, so klingt das abgedroschen, und doch bezeugt diese Binsenweisheit eine unveränderliche Wahrheit. Kommunikation bedeutet Leben oder Tod für einen Menschen. Heute im Zeitalter der Massenmedien muss der Begriff der Kommunikation genauer untersucht werden, in einem ungeheuren, nie gekannten Ausmaß und mit technischen Hilfsmitteln, die die tollsten Vorstellungen der Zukunftsromane von gestern übertreffen, kann der Mensch Bewusstsein, Willen und Vorstellungswelt seiner Mitmenschen erschreckend subtil und wirksam beeinflussen. Bücher wie »Die geheimen Verführer« von Vance Packard beschreiben, wie der Mensch das Opfer der Kommunikation werden kann, statt dass die Kommunikation ihm hilft, in einer Gemeinschaft gegenseitiger Kritik und Hilfsbereitschaft zu leben. Beide, der Einzelne und die Gesellschaft, empfangen ihre grundlegende Bedeutung aus den zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Augenblick der Geburt wird der Mensch Person durch die Begegnung mit Mutter und Vater und allen, die für seine konkreten Bedürfnisse sorgen. Und aus eben dieser Begegnung entsteht auch die Familiengemeinschaft. Manche meinen, dass die gesellige Natur dem Individuum angeboren sei, andere glauben, dass die Gesellschaft und die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach die Summe menschlicher Einzelexistenzen sind. Keine dieser Anschauungen erkennt die Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner personalen Umgebung. Kürzlich hat jemand gesagt, die Kirche könnte nicht verständlich reden, ehe sie nicht zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen sei. Unbeantwortet blieb die Frage, wie wird eine Gemeinde oder irgendeine andere Gruppe zu einer Gemeinschaft? Und doch ist die Antwort einfach. Sie wird zu einer Gemeinschaft, wenn die Mitglieder untereinander in ein echtes Gespräch kommen und Verantwortung für das gemeinsame Leben übernehmen. Ohne ein solches Gespräch sind sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft Abstraktionen. Durch den Dialog vollbringt der Mensch das Wunder der Personwerdung und der Gemeinschaftsbildung. Es gibt viele Beispiele dafür, wie wichtig der Dialog ist. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass das Neugeborene durch die Begegnung mit seiner Familie zur Person wird. Vom ersten Lebenstag an gewährleistet die Kommunikation den Fortbestand des Lebens. Der Säugling braucht Nahrung und Pflege, aber zugleich das persönliche Gegenüber, das sich ihm in der Fürsorge mitteilt. Die Mutter füttert, badet und liebkost das Baby und singt ihm vor und dadurch erfährt das Kind, dass die Mutter es liebt und bejaht. Diese Botschaft bedeutet für das Baby nicht nur, dass es geliebt wird, sondern auch, dass es liebenswert ist. Wenn die Mutter aber feindselig und reizbar ist, wenn sie ihr Kind vernachlässigt und grob behandelt, empfängt dieses eine ganz andere Botschaft, nämlich, dass es ihr eine Last ist, dass es nicht geliebt wird und nicht liebenswert ist. Im ersten Fall wirken Liebe und Fürsorge lebensspendend und aufrichtend, im zweiten Fall entfremdet die Botschaft und zerstört. Und dies gilt für die Mutter genauso wie für das Kind, denn indem die Mutter ihr Kind liebt und pflegt, gibt sie sich selbst. Liebe beschenkt nicht nur den Geliebten, sondern auch den Liebenden selbst. Auch der Säugling nimmt an diesem Dialog teil. Er schreit, rudert mit den Armen, strampelt mit den Beinen und drückt auf diese und andere Weise ohne Worte sein Begehren aus und gibt positive und negative Äußerungen. Die Antwort, die ihm die Mutter und die Personen seiner Umgebung zuteilwerden lassen, beeinflusst entscheidend seine zukünftige Fähigkeit zur Kommunikation. Werden seine ersten Verständigungsversuche akzeptiert, sie brauchen deshalb nicht notwendigerweise gebilligt zu werden, so wächst seine Fähigkeit, sich auszudrücken. Wenn nicht, wird er gehemmt und empfindlich, er wird ständig in Verteidigungsstellung sein, was wiederum den negativen Einfluss der Mutter noch verstärken wird. Manchmal macht die Kommunikation zwischen Mutter und Kind beide traurig und lustlos und ein anderes Mal fröhlich und lebendig.
Die Beziehung zwischen Mann und Frau zeigt gleichfalls, wie unerlässlich das Zustandekommen eines Dialogs ist. Sie sind nicht nur biologisch verschieden, es bestehen noch mannigfache andere Unterschiede zwischen ihnen. Irgendein gemeinsames Erlebnis hat sie einander nahegebracht, vielleicht sind sich nur ihre Augen begegnet oder sie haben bei einer Diskussion entdeckt, dass sie die gleichen Anschauungen haben. Auf diese Weise entsteht ein Dialog. Jeder sucht den anderen kennenzulernen und zu erforschen. Es ist ihm plötzlich wichtig zu wissen, wie der andere wirklich ist, und durch den Dialog, der nicht nur mit den Worten vor sich geht, das Leben mit den Augen des anderen sehen zu lernen. Auch solch einem Dialog erwächst die Liebe, die die Vertrautheit gemeinsamen Lebens kennt, aber auch um das unerforschte Geheimnis des anderen weiß. Dass sie den anderen wirklich gewahr werden, lässt die Unterscheidung zwischen monologischer und dialogischer Liebe, wie wir es hier einmal nennen wollen, bedeutsam werden. Monologische Liebe genießt die Gefühle, die eine solche Beziehung hervorruft, nur egozentrisch. Der Liebhaber beutet die Geliebte um des angestrebten emotionalen Gewinns willen aus. Im Gegensatz dazu geht die dialogische Liebe auf den anderen zu. Der Liebende wendet sich der Geliebten zu, nicht um sie selbstsüchtig zu genießen, sondern um ihr zu dienen, sie zu erkennen und durch sie zu sein. Gleichermaßen sucht die Geliebte den Geliebten nicht um eines eigensüchtigen Genusses willen, sondern um ihm zu dienen, ihn zu erkennen. Und indem sie ihn erkennt und von ihm erkannt wird, findet sie ihr eigenes Sein. Auch in der dialogischen Beziehung gibt es die Freude an der Liebe, aber da sie nicht ausbeuterisch ist, vermehrt sie die Kraft zu leben und vermindert sie nicht. Die Ehe ist ein unbedingtes Ja zu dieser Art menschlicher Beziehung. Ihr liegt die Erkenntnis zugrunde, dass jemand, um Person zu werden, das Sein eines anderen teilen und sich selbst hingeben muss, damit der andere in Verbindung mit ihm an der Verwirklichung seines eigenen Seins arbeiten kann. Der Dialog ist hier ernst geworden und alles, was geschieht, beflügelt ihn. Die gemeinsamen Gespräche, das Zusammenleben, die Übernahme von Verantwortung, die sexuelle Beziehung und die Stunden der Erholung. Und diese Beziehung wird so lange lebendig sein, wie jeder in der Kommunikation mit dem anderen bleibt. Jeder muss versuchen, aufgrund seiner Überzeugung zu sprechen, seine subjektiven Empfindungen unter Kontrolle zu halten, geduldig sich bewusst zu bleiben, dass der Partner eine andere Person ist und offen zu bleiben für alles, was sich in der gegenseitigen Beziehung zuträgt. Wenn der eine Partner anfängt, mehr um sich selbst besorgt zu sein als um den anderen, wenn er den anderen nur als Mittel zu irgendeinem Zweck benutzt, wenn er in Verteidigungsstellung geht, dann ist die Ehe monologisch geworden und zerbrochen. Wenn dies geschieht, protestiert der eine der Partner oder auch beide und besteht darauf, dass der andere bereut und sich bessert, damit die richtige Beziehung wiederhergestellt wird. Aber eine Ehe oder eine andere Beziehung kann nicht geheilt werden, wenn die Partner sich als getrennte Individuen ansehen, die das Recht haben, Dienstleistungen voneinander zu verlangen. Eine Heilung kann nur eintreten, wenn der eine oder der andere fähig ist, sich seinem Partner zuzuwenden, wenn er das Risiko eingeht, sich ihm in Liebe hinzugeben und fragt, worin er sich selber ändern muss. So kann zum Beispiel eine Frau bei aller Hingabe die Ehe unter Umständen nicht retten, weil ihr Mann das Geschenk nicht annimmt und die gleiche Hingabe verweigert. Wenn er aber dazu fähig ist, wird das Wunder geschehen und die erstorbene Beziehung wieder lebendig werden. Auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern verlangt nach dem Dialog. Wie schwer ist es oft für Eltern, die Eigenarten und Fähigkeiten ihrer Kinder zu respektieren und ihnen zu vertrauen. Es gibt gewisse Dinge, in denen die Eltern für die Kinder handeln und entscheiden müssen, bis diese selbst dazu fähig sind, und doch sollten Kinder immer die Erfahrung machen, dass man sie als freie Menschen behandelt und ihnen Vertrauen schenkt. Dieses Vertrauen wird immer wichtiger, je älter die Kinder werden, und es wird unerlässlich in der Reifezeit, wenn sich der Übergang vom Kindes- zum Erwachsenenalter vollzieht. Junge Leute brauchen unbedingt gewisse Freiheiten. Zugleich ist es wichtig, dass sie Umgang mit Menschen haben, die feste Überzeugungen haben, aber zugleich die Freiheit anderer respektieren. Ohne solche Beziehungen flieht das Individuum einfach vor dem Leben, es wird passiv und verkapselt sich in sich selbst. Oder es wird ein aggressiver Mensch aus ihm, dessen schöpferische Fähigkeiten in der Aggression vertan werden. Die Bedeutung des Dialogs für diese kritische Zeit des Erwachsenwerdens liegt darin, dass er gegenseitige Achtung ausdrückt, sodass die jungen Leute ihre schöpferischen Fähigkeiten weder verdrängen noch vergeuden müssen und die Erwachsenen die Jugend weder zu beherrschen noch sich in Enttäuschung von ihr abzuwenden brauchen. Wo der junge Mensch sich vom Leben zurückgezogen hat oder auf Kriegsfuß mit seiner Umgebung steht, vielleicht auf Abwege geraten ist, kann der Dialog das Wunder vollbringen, dem Jugendlichen die rechte, positive Lebenseinstellung wiederzugeben. Auch bei der Suche nach der Wahrheit ist der Dialog unerlässlich und auch hier wirkt er Wunder. Unglücklicherweise halten viele Leute eigensinnig oder überheblich an dem fest, was sie für wahr halten. Fromme Menschen zum Beispiel vertreten Glaubenswahrheiten, zu denen sie sich bekennen, manchmal in einer monologischen Weise. Das bedeutet, sie halten sie für ausschließlich und absolut, als sei keine Beziehung möglich zwischen dem, was sie glauben, und dem, was andere glauben, obwohl alles darauf hindeutet, dass getrennte Wahrheiten einander oft ergänzen. Der monologisch Denkende steht in Gefahr, voreingenommen, intolerant und bigott zu werden und die zu verfolgen, die anderer Meinung sind als er. Der dialogisch Denkende dagegen ist immer bereit, aus seiner eigenen Überzeugung heraus mit den Vertretern anderer Überzeugungen ins Gespräch zu kommen. Er interessiert sich wirklich für sie und hat einen Blick für jede Möglichkeit einer Verständigung. Nehmen wir zum Beispiel einen Soziologiestudenten, der sich für Struktur und Verhalten von Gruppen interessiert. Im Augenblick ist er davon überzeugt, dass er eine Gruppe am besten erforscht, wenn er sich dem Einzelnen zuwendet und untersucht, was ihm als Glied der Gruppe widerfährt. Dieser Student könnte seine Ansicht aggressiv gegen alle anderen Theorien verteidigen, aber in diesem Fall würde sie unbestätigt und unkorrigiert bleiben und nicht durch andere Anschauungen ergänzt oder vervollständigt werden. Stattdessen prüft er nun auch eine andere Anschauung, die nicht vom Einzelnen, sondern von der Gruppe ausgeht, mit dem ehrlichen Wunsch zu entdecken, wie sich das Leben einer Gruppe aus dieser Sicht darstellt. Er bringt so seine Theorie ins Gespräch mit einer anderen und wenn er entdeckt, dass die beiden sich ergänzen, wird seine Einsicht in das Leben einer Gruppe erweitert und vertieft. Vielleicht entdeckt er sogar, dass er etwas zu der Theorie, die er prüfte, beisteuern konnte. Dann hört er von einer dritten Anschauung, dem an der Wirklichkeit ausgerichteten Verständnis des Gruppenlebens, und wendet sich nun dieser zu. Jeder der drei Ansichten reicht für sich allein nicht aus, das Leben einer Gruppe vollständig zu interpretieren. Im Dialog aber schränken die Theorien sich gegenseitig ein oder unterstützen einander und geben so ein umfassendes Bild, das der Wahrheit näher kommt, als jede für sich es vermag. Wenn diese gründliche Auffassung nun im Dialog theologischen Einsichten in das Wesen menschlicher Beziehungen begegnet, so wird es zu einem noch tieferen und besseren Verständnis der Gruppe führen. So überrascht der Dialog uns mit vielen Entdeckungen und lässt uns einen Blick in die Geheimnisse des Lebens tun. Die Bedeutung des Dialogs. Aus dem Buch »Menschen müssen miteinander reden« von Royal Hove. Royal Hove war Gründer und Direktor des Institute for Advanced Pastoral Studies in Bloomfield Hills, Michigan, USA, das mit Fortbildungskursen für Geistliche und Laien aller protestantischen Denominationen einen Beitrag zur Ausrüstung der Gemeinden und ihrer Mitarbeiter für den Dienst in der heutigen Gesellschaft zu leisten sucht. Davor war Dr. Hove Professor für Pastoraltheologie in Seminaren der Episkopalkirche. Er war einer der ersten, die sich dafür einsetzten, die Ausbildung von Geistlichen durch ein Praktikum in Nervenheilanstalten zu ergänzen.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kraft,
Kraft, Kraft. Als nächstes habe ich Archivaufnahmen für dich, die noch nicht im Radio gesendet wurden. Zu hören sind Maria Eisner und Konstantin Jordan zum Thema Gott will uns heilig sehen. Doch davor hörst du die Melodie des Lieds Vom Himmel her, also eine Instrumentalfassung dieses Songs.
Halte dich rein. Jesus vergoss am Kreuze sein Blut. Er tat es willig, uns Menschen zugut. Darum gilt, wie schon vor sehr langer Zeit, folgender Zuruf für jeden auch heut. Halte dich rein in dem Blute des Herrn. Meide die Welt, bleib dem Sündendienst fern. Mühe dich sehr, stets ein Tempel zu sein, der ganz gehört Gott, dem Vater allein. Halte dich rein und beschmutze kein Glied, auch wenn es schwer in dem Lebenslauf wird, auch wenn der Feind unbarmherzig anficht und hier und da die Versuchung dich trifft. Halte dich rein in dem Wort und im Werk, das macht dir Mut, macht dich siegreich und stark. Die Unmoral lege noch heute ab, sonst bringt sie dich zu den Toten hinab. Halte dich rein und beflecke dich nicht, hab Acht auf dich, leb und wandle im Licht. Denn in das Reich, das so heilig und rein, geht keine Sünde, geht nichts Unreines ein.
Rabe oder Taube? Und sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Noah ließ zwei Vögel aus der Arche fliegen, einen Raben, der als unrein galt, und eine Taube, die den Geist Gottes und seine Heiligkeit versinnbildlicht. Der Rabe kehrte nicht zur Arche zurück, obwohl die Erde noch mit Wasser bedeckt war. Wahrscheinlich konnte er sich auf einem im Wasser schwimmenden Kadaver niederlassen. Die Taube, der reine Vogel, kam zurück. Sie fand nichts, wo ihr Fuß ruhen konnte, 1. Mose 8, Vers 9. Auf einem unreinen Gegenstand hätte sie sich nicht niedergelassen. In einer Welt der Sünde haben wir die Wahl, Taube oder Rabe, rein oder unrein zu sein, Flecken zu haben oder ohne Fehl zu sein. Wir wollen mit Hilfe der Gnade danach trachten, uns nicht von den Dingen dieser Welt beflecken zu lassen. Wenn der Christ auch in der Welt leben muss, so soll er doch nicht zulassen, dass die Welt ihn ausfüllt.
Gott will uns heilig sehen. Gott will uns heilig sehen, nicht in der Welt vergnügt, damit bereit wir seien, wenn er sein Volk entrückt. Damit wir nicht versäumen, durchs Perlentor zu gehen, die Wohnungen zu erben, die für uns vorgesehen. Gott will uns heilig sehen, die Augen und das Ohr, denn sie sind für die Sünde oft wie ein offenes Tor. Durch sie wird oft die Seele beeinflusst und verführt, dass man die wahre Freude, das wahre Glück verliert. Gott will uns heilig sehen in unserer Redensart, so bleibt uns manch ein Übel und manches Weh erspart. Denn wo der Mund und Zunge voll Bosheit sind und Streit, dort sind sehr viele Tränen, ja sehr viel Herzeleid. Gott will uns heilig sehen, auch in dem tiefsten Schmerz. Nicht bitter, nicht rebellisch, stets blickend himmelwärts. Von dannen uns die Hilfe, der Trost und Freude kommt, und jeder, der drum bittet, es unbedingt bekommt. Gott will uns heilig sehen, dort, wo kein Mensch uns sieht, im Herzen, tief im Herzen, daraus das Leben quillt. Dort wohnen die Gedanken, dort wird der Mensch regiert. Dort soll die Liebe thronen, die heilig triumphiert. Gott will uns heilig sehen in unserem ganzen Tun, bis wir sein Antlitz schauen und ewig bei ihm ruhen. O möge Jesus walten in uns zu jeder Zeit und uns ganz umgestalten zur rechten Heiligkeit.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Maria Eisner und Konstantin Jordan waren das mit dem Thema Gott will uns heilig sehen. Diese Sendung geht hiermit zu Ende. Ich weiß nicht genau, in welcher Zeitzone du dich befindest. Sollte bei dir gerade Morgen oder Tag sein, dann ist dieser Vers bestimmt passend für dich. In deinen treuen Händen liegt dieses Tages Los. Du wirst mir Freude senden. Du bist so gut und groß. Und hast du eine Plage mir heute ausersehen, so lehr mich ohne Klage auch dunkle Wege gehen. Und wenn es bei dir gerade Abend ist, am Ende dieses langen Tages lege ich ab Bücher, Briefe, Akten, Schlüssel, Kleider und die Uhr. Am Ende dieses langen Tages lege ich auf dich Ängste, Sorgen, Mühen, Lust, Trauer, Sehnsucht und meine Schuld. Am Ende dieses langen Tages lege ich mich ganz und gar still und geborgen, Herr Jesus Christus, in deinen Schutz und Frieden. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt. Gottes reichster Segen sei mit dir. Habe Frieden. Tschüss.
Tschüss. Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.